Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen und wirklich schön, dass Sie es schaffen, hier wieder mal reinzuhören. Also ich bin tatsächlich immer wieder froh und auch erstaunt, dass Sie sich die Zeit nehmen oder die Zeit haben, weil also ich komme mir persönlich im Alltag manchmal so vor, als würde ich nur damit beschäftigt sein, irgendwie Klippen zu umschiffen, Dinge abzuarbeiten, anstatt ja mal zu leben, sich mal Zeit zu nehmen. Und dabei verlieren wir ja manchmal die wichtigsten Sachen aus den Augen so im Alltag, nämlich unsere Beziehungen. Und darum widmen wir dem Zwischenmenschlichen hier jede Woche eine ganze Sendung und das ist Plus Eins. Und mein Plus Eins heute ist meine Freundin Miriam Junge. Ich darf Mia zu ihr sagen. Hallo Mia.
Hi.
Ich habe vorher so überlegt, über was sprechen wir oder was verbindet uns. Und da ist mir aufgefallen, dass uns gerade im Moment was verbindet, was wir gemeinsam haben, was aber nicht so schön ist. Und das ist Stress.
Was kommt jetzt? Ja, total. Total. Im Moment ist eine sehr stressige Zeit, das stimmt.
Woran liegt denn das, dass man, also weil, wenn ich so drumherum gucke und frage im Freundeskreis, alle haben wahnsinnig viel Stress. Alle sind so am Limit, an der Oberkante.
Das war ganz witzig. Ich habe heute Morgen schon mit jemandem darüber geredet und das Gespräch war dann zu sagen, so, es ist ja auch Vollmond. So, okay, ist jetzt für mich nicht so der Grund, warum ich Stress empfinde. Aber ich glaube, dass es jetzt so die Nachsommerzeit ist. Die Leute kommen aus dem Urlaub zurück. Jetzt ist so der Endspurt in das die letzten Monate des Jahres, in der noch irgendwie was gerissen werden kann. Mhm. Und es ist definitiv auch schon so eine Erschöpfung da. Also das ja, hat auch echt schon viel mit sich gebracht und es war auch schon anstrengend. Und es ist vielleicht auch das Alter.
Wollte ich dich gerade fragen, oder liegt es an unserem Alter?
Vielleicht auch.
Also ich meine, wir sind jetzt nicht uralt, aber es gibt auch wirklich jüngere Leute, aber die sind ja auch so gestresst. Und ich finde das so schlimm, weil ich würde es den Leuten irgendwie gerne nehmen, auch in so einer Sendung sagen, hier, jetzt nehmt euch mal Zeit, atmet mal durch. Aber ich merke selber, dass ich auch immer so am Limit bin.
Ich merke es bei mir auch, muss im Moment besonders viel Selbstfürsorge betreiben. In meiner Praxis ist es auch wirklich Stress, ist ein Riesenthema. Die Leute sind definitiv gestresster als vor ein paar Monaten. Also ich kann mir, es hat wahnsinnig viele Faktoren wahrscheinlich.
Da ist schon gerade ein Stichwort gefallen, aber ich will so ein kleines Rätsel daraus machen, was du beruflich machst. Praxis war schon ein kleiner Hinweis, aber da sprechen wir auf jeden Fall später noch drüber, über deinen Job. Lass uns noch mal so ein bisschen darüber sprechen, weil so Beziehungen, Freundschaften, Familie, was ich ja gesagt habe, was eigentlich so wichtig ist und wofür wir uns in dieser Sendung Zeit nehmen, selbst die sind ja manchmal auch Stress. Und das finde ich so schade, dass dann so Treffen mit Freunden, Freundinnen, Familie, dass das auch so zum Stress wird, was es ja eigentlich gar nicht sein soll, sondern das komplette Gegenteil. Das ist halt da, wo man sein können müsste, wie man wirklich ist. Ja, man soll sich nicht verstellen, man kann sich mal fallen lassen. Und trotzdem ist das so auch manchmal ein Stressfaktor. Wie managst du das so in deinem Alltag?
Also ich bin im Moment, sage ich wirklich viele Sachen ab, weil ich während der Woche keine Zeit oder zu müde bin, um abends noch was zu machen und bin dann sehr, sehr glücklich bei mir zu Hause auf dem Sofa. Lass irgendwas Schönes oder tu mir Gutes. Aber dann ist mir tatsächlich sogar telefonieren mit Freundinnen aus der Heimat, das ist mir dann wirklich auch zu viel. Das sind so kurze WhatsApp hin und her. Aber dann reicht es mir, weil ich auch echt happy bin, um 10 im Bett zu sein. Und ich merke schon, dass auch wenn irgendjemand dann fragt, können wir am Wochenende was machen oder was hast du denn vor? Und dann denkst du, oh Gott, ich weiß es noch nicht. Und ich lasse mir im Moment ganz viel kurzfristiges Entscheiden offen. Weil es im Moment einfach nicht anders geht.
Aber es ist nicht schrecklich, dass man dann schon sagt, oh, ich finde es so schön, abends um 10 im Bett zu sein und allen meinen Freundinnen abgesagt zu haben.
Findest du? Ich habe nicht dieses FOMO, ne? Dieses Fear of Missing Out. Ich habe das irgendwie so.
FOMO?
FOMO.
Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen.
Genau. Gibt es ja auch das andere, ne? Dieses Joy of Missing Out. Das habe ich, glaube ich.
Du hast Freude daran, Sachen zu verpassen.
Ja.
Wie bist du denn drauf?
Ich bin ganz komisch.
Daran denke ich das nächste Mal, wenn du mir absagst, kurzfristig.
Oh nein, also das soll dich ja nicht kränken oder so. Ich freue mich, dir absagen zu dürfen. Nein, ich freue mich tatsächlich, Zeit mit mir zu haben auf dem Sofa und mittlerweile irgendwie auch diese Reife oder das Alter zu haben oder diese Gelassenheit zu haben, um zu sagen, ach, ich bleibe heute Abend zu Hause, die Sachen laufen nicht weg und ich verbringe lieber dein Quality Time mit dir und wir verabreden uns für eine richtig gute Sache. Hm. Keine Ahnung, Kino oder so.
So in 2 Jahren.
Also so schlimm ist es jetzt ja nicht. Aber vielleicht in 2 Wochen.
Bei mir heute zu Gast bei Plus Eins meine Freundin Miriam Junge. Was Stress minimiert, ist die Tatsache, dass wir Gott sei Dank manchmal um Hilfe bitten können oder jemanden fragen können, wenn wir selbst keine Antwort wissen. Hier bei Plus Eins haben wir unseren eigenen weisen Gelehrten, nenne ich ihn jetzt mal, wenn es um Zwischenmenschliches geht. Er ist von Natur aus, wahrscheinlich schon seit seiner Geburt, altersweise. Er ist quasi Lebensphilosoph, manchmal sogar korrektiv. Und er ist der Mann an der Seite von Charlotte Roche im Leben, aber auch in ihrem gemeinsamen Podcast Pardiologie bei Spotify. Hier bei Plus Eins beantwortet er uns jede Woche die wirklich harten Fragen des Lebens. Nein, es ist nicht der Dalai Lama, es ist Martin Kess. Hallo Martin.
Hallo Sonja.
Die heutige Frage ist wirklich sehr, sehr schwierig, wie alle Fragen, die wir dir stellen, finde ich. Wann darf man seinen Partner oder seine Partnerin belügen?
Findest du schwierig?
Ja, deswegen frage ich dich ja.
Ja, weil du das so moralisch denkst, ne?
Kennst du mich schon ziemlich gut.
Ich finde, das kommt total darauf an, wie gut der Partner oder die Partnerin die Wahrheit verkraftet. Mhm. Also ich würde es mal nicht immer von dem Lügner aus beantworten, sondern von dem oder derjenigen, der die belogen wird. Nehmen wir mal an, du bist extrem eifersüchtig und du hast so ein Terrorregime aufgebaut in deiner Beziehung, wo alles Mögliche nicht geht, verboten ist, für Ärger sorgt. Und du hast das sozusagen bestimmt mit deiner Eifersucht. Mhm. Dann zwingst du deine Partnerin zur Lüge.
Das stimmt.
Weil sonst, also die Alternative ist ja, dass ständig Streit, Krach, Verunsicherung und so weiter ist. Weißt du?
Das heißt, du definierst Lüge in dem Fall als Schutz.
Ja.
Das,
und auch legitim, ne? Also ich finde es auch im Alltag, nicht nur bei Beziehungen, aber wir wollen ja über Beziehung reden und da gibt es auch Alltag. Ich finde auch diese ganzen kleinen alltäglichen Lügen überhaupt nicht dramatisch, weil die machen das Zusammenleben einfacher, ohne dass aus jeder Kleinigkeit gleich eine Diskussion oder, weißt du, eine Auseinandersetzung wird. Nur weil, also wenn du der Meinung bist, du musst immer ehrlich sein in jeder Kleinigkeit, auch bei diesen langweiligen Fragen wie, hat es dir geschmeckt, ja, oder wie findest du mein neues Kleid oder irgend solche Dinge. So, das ist sehr anstrengend.
Nee, ich sag dann immer meiner Frau, da ist zu wenig Salz dran. Das schmeckt sehr fad.
Und kann die gut damit umgehen?
Ja. So wie sie es mir spiegelt, kommt sie damit klar. Sie weiß dann schon mal, sie stellt dann schon mal die Gewürze nochmal hin.
Es gibt ja so diese Grundbeziehungsregel oder die Grundfrage, die man sich immer stellen sollte, wie sind die Regeln in der Beziehung und wer hat die Regeln gemacht? Mhm. Und wenn zum Beispiel ihr die Regel aufgestellt habt als alleroberstes, wichtigstes Gebot, dass man nicht lügen darf und dass man immer ehrlich sein muss, dann wird es natürlich kompliziert, wenn du doch lügst, weil dann wird ja direkt eine Vertrauenskrise daraus. Also nehmen wir mal an, was weiß ich, ich gehe auf eine Party, ich flirte mit einer Frau, ich komme nach Hause und ich erzähle das nicht, weil es gar nicht wichtig ist. Mhm. Und ich das auch richtig finde, das nicht zu erzählen. Wenn allerdings das absolut erste Gebot in unserer Beziehung ist, dass man sich alles erzählt, und meine Frau bekommt das über irgendeinen Zufall mit, dass ich mit jemand geflirtet habe, dann ist das Verschweigen oder das Lügen natürlich ein Riesenproblem. Aber das gilt nur, wenn die Regel so wichtig ist, dass man sich auf keinen Fall anlügt oder also auch die Frage ist, Verschweigen schon Lügen?
Du hast was Spannendes gesagt, dass man sich das auch ein bisschen einfacher macht manchmal. Und dazu passt, was unser Hörer Nick Bobo bei Instagram geschrieben hat. Der schreibt, dürfen impliziert eine Legitimation, ist aber Lügen nicht eine verführerische Vermeidungsstrategie? Ja, eben auch dieses Nicht-Erzählen, was du eben gesagt hast.
Ja, aber ist das schlimm? Die Frage ist ja, ist das in der Realität einer Beziehung schlimm, wenn man zum Beispiel Minenfelder vermeidet? Wenn ich genau weiß, ich würde mit dieser Wahrheit jetzt auf ein Minenfeld treten, dann ist es doch vielleicht klug, drumherum zu gehen.
Ja, aber nur, wenn die Minenfelder für beide Parteien die gleichen sind.
Ja, das finde ich, das gilt natürlich immer. Also ich finde, Man muss immer alle Regeln, die müssen für beide gelten, ja klar.
So. Wer entscheidet denn, ob eine Lüge okay ist und wer nicht in so einer Beziehung?
Naja, wenn die Lüge nicht aufliegt, entscheidet ja der Lügner. Das ist ja klar, ne? Also ich finde, es gibt noch eine Pflichtlüge. Also im Zweifel. Also weißt du, was ich finde, was im Zweifel die Pflichtlüge in einer Beziehung ist?
Nee.
Ist die schnelle Antwort auf die Frage, liebst du mich oder liebst du mich noch? Wenn du deine Partnerin fragst, liebst du mich oder liebst du mich noch? Mhm. Und sagen wir mal, die Partnerin ist sich aus irgendeinem Grund in genau diesem Augenblick nicht so richtig sicher, dann wäre es, finde ich, sehr lebensklug, wenn die geübt hätte, sich bei so einer überraschenden Situation nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern wie aus der Pistole geschossen sagt, natürlich, ja. Und dann kann sie in Ruhe drüber nachdenken. Weil jedes Zögern oder so jede Vermeidung wie, Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden oder wie meinst du das, ne? Also du wirst gefragt, liebst du mich? Und die Rückfrage ist, wie meinst du das? Ist natürlich, also dann kannst du auch gleich sagen, nein. Und dann ist es ja, dann wird es so problematisch, dann wird es so, also derjenige, der die Frage stellt, hat ja offenbar gerade ein Gefühl der Unsicherheit. Mhm. Und dann finde ich das total legitim, sofort natürlich diese Unsicherheit zu beruhigen. Auch wenn du selber in dem Moment dir vielleicht nicht ganz sicher bist. Wenn das schon eine Lüge ist.
Ich bin fast geneigt, hier jetzt schon dieses Gespräch zu beenden mit den Worten, man darf seinen Partner, seine Partnerin belügen, wenn man da dieselben Regeln hat und wenn man gefragt wird, liebst du mich, und man in dem Moment nicht genau weiß. Aber ich habe noch ein Beispiel, Martin, und das darf ich nicht vorenthalten, weil ich finde, das ist die krasseste Lüge, die ich je in einer Beziehung gehört habe. Wirklich, eine Freundin von mir wurde von einem Ex-Freund nicht nur betrogen, sondern auch so krass belogen, wie ich es noch nie gehört habe. Also er hat den Selbstmord der eigenen Mutter erstunken und erlogen, um zu erklären, warum er gerade nicht erreichbar ist. Jetzt kommst du.
Ja, okay, dann da kann man natürlich nur sagen, das ist ja psychopathisch. Also dann hat derjenige natürlich ein totales Problem und es klingt für mich so, als würde ich da sofort Reis ausnehmen als Partner. Das ist schlimm. Also das ist ja ein Lügengebilde, aber da wird hier was aufgebaut und da muss derjenige ja dringend in eine, weißt du, also da muss der ja therapeutisch dran arbeiten. Das ist allerdings auch das Krasseste, was ich
naja, weil wir bisher so als über die Lüge als Schutz gesprochen haben und die Lüge ist natürlich auch ein Vertrauensbruch.
Ja, aber ich weiß jetzt ja nicht, ich kenne natürlich jetzt nur die Seite von deiner Freundin.
Ja, ich
vielleicht auch. Ist die Freundin ja dermaßen überempfindlich, wenn er nicht erreichbar ist und hat sozusagen um dieses Nicht-Erreichbar-Sein so ein Terrorregime aufgebaut und der hat schon alle anderen Entschuldigungen durch, die nicht mehr glaubwürdig sind und hat sich aus Not in diese groteske Lüge gesteigert. Aber das ist jetzt mehr theoretisch, ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch nicht. Martin, und wir halten fest, wir wollen keine, solchen Lügen wollen wir nicht. Wir wollen Lügen, die uns schützen. Die uns schützen und den Partner, die Partnerin.
Und die Beziehung besser machen.
Ja. Schön. Ich wusste, dass du es am Ende irgendwie wieder schön biegst, Martin, mit dem Lügen. Schwieriges Thema, finde ich trotzdem noch. Lügen in der Partnerschaft. Und Martin wird dann Entschuldigungszettel unterschreiben, oder?
Ja, und wie fandst du es heute?
Schön, danke.
Das siehst du?
Ich hab's
gelogen
schon
geübt. Setzen 6.
Vielen Dank, Martin, und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wie lernen wir andere Menschen am besten kennen? Klar, wir können uns unterhalten, erstmal so den Lebenslauf, den Werdegang abklopfen. Viel spannender und intimer wird es doch aber, ja, wenn wir die Dinge erzählen lassen, also die Lieblingsgegenstände eines Menschen. Meine Kollegin Katja Bigalke, die macht sich jede Woche auf die Suche nach dem Leben in den Dingen. Hallo Katja.
Hallo.
Diese Woche lernen wir die Autorin Deborah Feldmann kennen. Wie bist du denn ausgerechnet auf sie gekommen?
Also ich habe von der vor ein paar Jahren dieses Buch gelesen, Unorthodox, mittlerweile auch ins Deutsche übersetzt und ein Bestseller. Und dieses Buch erzählt so ganz knapp ihre eigene Lebensgeschichte. Deborah Feldman ist in Brooklyn, New York aufgewachsen, total abgeschottet vom American Way of Life in dieser streng orthodoxen chassidischen Gemeinde, eine jüdische Gemeinde, ist da aufgewachsen bei ihren Großeltern und hat da als Frau ein ziemlich unterdrücktes und abgeschottetes Dasein gehabt, ist mit 17 zwangsverheiratet worden und hat dann die Flucht aus dieser Gemeinde angetreten, hat die verlassen und die lebt mittlerweile seit 4 Jahren in Berlin. Und ich habe vor kurzem einen Artikel von ihr gelesen und da erzählt sie so ein bisschen über die Anfänge hier in der Stadt und dass sie so gar keine Sachen dabei hatte und weil sie einen kleinen Sohn hatte, oft zu Hause war und dann immer Besuch zu Hause empfangen hat. Und dieser Besuch hat ihr immer Dinge mitgebracht und die sind dann im Laufe ihres Lebens so wichtig für sie geworden. Und dann dachte ich halt, die besuche ich mal und frag mal, ob sie nicht irgendwas hat, von dem sie mir erzählen kann.
Bücher sind mir am Ende die bedeutendsten Objekte und ich bin nicht zum Beispiel eine Schriftstellerin, die dann die Wände voll mit Büchern hat. Es ist nicht so, dass ich dann jetzt 10.000 Bücher besitze. Ich besitze nur die, die mir ganz wichtig sind, weil sonst würde ich die einfach weiter verschenken oder so. Ich bin etwas wählerisch bei Büchern und ich kann oft mit gegenwärtiger Literatur nicht so viel anfangen. Ich weiß, es ist nicht schon eine schöne Sache zu sagen, ich bin ja auch eine gegenwärtige Schriftstellerin, aber ich fühle mich wie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich bin ja von Holocaust-Überlebenden erzogen worden, das ist 2 Generationen vor mir. Ich stecke auch ein bisschen in der Vorkriegszeit mit meinen Leidenschaften und Interessen und ja, ich glaube, deshalb habe ich mich auch für Esther Kreitmann so sehr interessiert, als ich sie entdeckt habe. Weil die ist quasi meine Lebensgeschichte andersrum.
Also nicht überraschend ein Buch.
Ja, habe ich auch gedacht, das ist aber sehr naheliegend, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen, wenn man sich in ihrer Wohnung umschaut, also die ist super schön eingerichtet mit so Vintage-Möbeln. Sie hat ganz viel Kunst an der Wand, arbeitet ja auch viel zu Hause und mag da gerne so eine schöne Umgebung haben. Aber ich fand es dann doch interessant, dass sie sich dann für dieses Buch entschieden hat, weil dieses alte Taschenbuch, also noch nicht mal ein besonders schönes Exemplar, was sie dann aus ihrem, und das muss ich nochmal sagen, aus ihrem nach Farben geordneten Bücherregal gezogen hat.
Wann haben die Leute Zeit für sowas?
Ja, ich finde es immer interessant, warum man sowas macht. Aber sie hatte eine ganz einleuchtende Erklärung, nämlich, dass sie gesagt hat, sie erinnert sich immer an Bücher nach den Buchdeckeln, also nach den Farben. Ach so, okay. Das war irgendwie ganz süß. Na, jedenfalls, was sie da rausgezogen hat, das war dann eben ein Band der Schriftstellerin Esther Kreitmann. Und das ist eine Autorin, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und das war ein Band, den ihr mal eine ihrer Leserinnen empfohlen hat.
Also Esther Kreitmann hat 2 jüngere Brüder, die viel, viel bekannter sind als sie. Und zwar ein Bruder hat sogar den Nobelpreis gewonnen, Isaac Bashevis-Singer. Der ist ja der bekannteste jiddische Schriftsteller der Welt, der Geschichte. Und ich konnte es nicht fassen, als ich entdeckt habe, dass die beiden, also E.J. Singer und Isaac Bashevis-Singer, die hatten eine ältere Schwester, die sogar den Brüdern das Schreiben beigebracht hatte. Und niemand kennt sie. Weil damals haben Frauen auch null Bedeutung gehabt. Und diese jüdische Aufklärung, die man Haskalah nennt, das war eine rein männliche Sache. Da waren Frauen nicht mit dabei. Das hatte nichts mit den Frauenrechten zu tun. Und das heißt, diese Esther Kreitmann, die ja Esther Singer geboren ist, die war ja Vorbild für ihre Brüder, aber die hatte keine Stimme. Also ihre Stimme hat einfach keine Wirkung gehabt. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig berührend. Dann habe ich mich ihre Werke besorgt, nicht so viel. Die hat 2 Romane und eine Geschichtesammlung geschrieben. Und der bekannteste Roman von ihr heißt Deborah im Englischen.
Also wie du.
So, also es ist eine gebrauchte Kopie, weil es sonst halt nicht zu finden ist in neu. Das wird nicht mehr gedruckt und die Frau ist in 1954 gestorben und erst danach hat man angefangen, ihre Arbeit zu übersetzen. Sie hat ja auf Jiddisch geschrieben. Das ist eine Sprache, die heute fast nicht mehr gelesen wird. Und irgendwann hat man angefangen, dann in mehreren europäischen Sprachen die Arbeit zu übersetzen. Aber wirklich, hat aber kein riesiges Publikum gefunden und wird nicht mehr gedruckt. Und deshalb kann man halt nur gebrauchte Exemplare bekommen. Die hatte auch eine arrangierte Ehe und die hat natürlich sehr, also Gedanken, die ich sehr sympathisch finde, die ich auch schon in meinem Leben hatte, aber die konnte nicht raus. Also die hat ja wirklich frei und offen gedacht, aber sie konnte die Freiheiten, die Offenheiten nicht erlangen. Auch wenn sie sich gedanklich aufklären konnte, konnte sie ihr Leben an die Aufklärung oder an den Werten der Aufklärung nicht anpassen. Und das hat mich irgendwie so, ja, das hat mich sehr berührt. Also vor allem, es macht mich dankbar, weil ich weiß, ich habe diese Lebensgeschichte, aber konnte diese Geschichte hinter mir lassen und eine neue Geschichte aus meinem Leben machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Leben so eine Weiterführung dieser Geschichte sein kann. Also der erste Satz auf Englisch ist, it was the Sabbath, also es war Schabbat. It was the Sabbath, and even the wind and the snow rested from their labors. Das würde übersetzen, es war Schabbat und sogar der Wind und der Schnee haben von ihrer Arbeit geruht. Die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, war sehr karg. Meine Sprache, meine jiddische Sprache wurde zensiert, weil ich in einer religiösen Welt aufgewachsen bin. Und die haben die Sprache sehr reduziert und alles, was irgendwie bedrohlich oder profan war, wurde rausgeschnitten. Mir fehlte ein Wortschatz als Kind, deshalb habe ich mich ans Englische gewandt. Dass ich jetzt die jiddische Literatur entdecke, ist auch eine Art und Weise, meine Sprache neu zu entdecken und zu sehen, was die wirklich mal war und was alles davon, naja, rausgenommen wurde. Das ist,
es war ein reduziertes Jiddisch, was ja, du gesprochen hast.
Es war richtig zensiert. Da fehlten Worte für Konzepte, die auch verboten waren. Und Jiddisch, also die jiddische Sprache kennt man zumindest in der Literatur der Aufklärung eher als sehr freie und offene Sprache, wo es wirklich ganz viele Begriffe gab, die die Chassidim, also die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, ganz schlimm finden würden. Also das heißt, jetzt mich mit der jiddischen Literatur zu beschäftigen, geht nicht so sehr um die Vergangenheit zu besuchen, sondern um wirklich zu verstehen, wo die Wurzeln dieser Sprache liegen und was ich alles verpasst habe.
Sprichst du denn mit irgendjemandem Jiddisch?
Extrem selten. Also es gibt natürlich andere Aussteiger, mit denen ich sprechen kann. Ich war auch neulich in Antwerpen und konnte da mit dem stellvertretenden Rabbiner ein bisschen Jiddisch sprechen. Es gibt auch säkulare Juden, die so als Leidenschaft Jiddisch sprechen. Es gibt zum Beispiel einen Club von, ich sage Kriegskinder, ich meine damit so Kinder, die während des Holocausts in Belgien versteckt wurden. Die sind heute so Ende 70 und die treffen sich monatlich in so einem Kongress, heißt es im Jiddischen. Und die sprechen da Jiddisch und da war ich dabei und konnte dann auch ein bisschen mitsprechen. Aber ich verstehe auch, die Sprache stirbt aus. Wenn diese Menschen nicht mehr auf der Welt sind, die sich jeden Monat treffen, um zu sprechen, dann werden nur die ganz Frommen noch sprechen und dann halt diese zensierte Version, die ja auch wirklich karg und ärmlich ist.
Und dann sind die Bücher ganz wichtige Objekte natürlich.
Ja, die sind dann halt das Einzige, was bleibt. Und das ist zugleich traurig und schön.
Also dieses Buch konserviert für Deborah Feldmann so eine aussterbende Sprache, kann man eigentlich sagen.
Genau.
Aber sie hat es gar nicht auf Jiddisch, das Buch.
Nee, sie hat es auf Englisch, weil sie das nicht finden kann. Also sie hat es nirgendwo bekommen, antiquarisch, dieses Deborah-Buch auf Jiddisch. Und das war auch ihre Bitte an mich, dass ich das nochmal formuliere, dass wenn irgendeiner unserer Hörerinnen oder Hörer eine Idee hat, wo sie dieses Buch finden kann, sich doch bitte bei uns melden.
Aber was ich bei ihr nicht verstanden habe, also sie hat ja so gesagt, also sie spricht davon, ihre Lebensgeschichte hinter sich zu lassen, was Neues zu machen, diese Geschichte weiterzuführen. Inwieweit macht sie das? Hast du das irgendwie rausgekriegt?
Na, sie ist ausgestiegen und das war halt der Esther Kreitmann nicht möglich. Mhm. Also die beschreibt genau wie sie in ihrem Buch sehr detailliert, wie das Leben für sie als Frau in dieser Gemeinde ist. Aber sie bleibt halt drin stecken. Und Deborah Feldmann hat sich halt daraus bewegt und führt ein doch recht anderes Leben hier in Berlin mit ihrem Kind und hat sich sozusagen emanzipiert von dieser Geschichte. Und das ist der Unterschied. Und trotzdem spiegelt das natürlich ganz stark ihre eigene Geschichte und da, wo sie herkommt. So. Deswegen fand ich das sehr schön, weil es irgendwo so ein, ja, wie so ein Spiegel ist im Grunde genommen.
Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Das klingt jetzt blöd, aber ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, welche Farbe hat dieses Buch? Weil du ja von diesem, naja, weil das für sie also wirklich so was Bedeutsames ist, also wirklich das alte Leben, das neue Leben, alles in diesem Buch und weil du vorhin erzählt hast mit diesem farbigen
Buchrücken.
Ja?
Genau, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich würde jetzt so tippen auf Rot. Aber das ist tatsächlich jetzt nur wahrscheinlich so eine Farbe, die ich diesem Buch zuordne. Ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen, deswegen erinnere ich mich nicht mehr.
Es hat vielleicht gefühlt auch eine andere Farbe, die kann dir...
Gefühlt hat es die Farbe rot.
Ja, gefühlt hat es die Farbe rot. Also das Leben steckt in den Dingen. Manchmal steckt es in einem alten Taschenbuch mit einer fast ausgestorbenen Sprache. Das Jiddische, also wenn Sie wissen, wo man dieses Buch auf Jiddisch kriegt, Deborah, dann bitte bei uns melden. Und Katja Bigalke, vielen Dank für diese Geschichte. Nächste Woche gibt es eine neue
Dinggeschichte. Genau.
Dankeschön.
Tschüss.
Mia, du hast doch das Buch gelesen, oder?
Ja, also das ist schon echt eine Weile her. Das hat mich so wahnsinnig berührt über dieses, also sie musste halt so ihre Quelle, ihre Wurzeln so aufgeben, hat alles verlassen, ist da so, also das war so, dass ich gerade gar nicht irgendwie die richtigen Worte dafür finde, weil das irgendwie so tiefgehend war, das Buch, dass diese Frau in New York, irgendwie die Stadt, die wir ja irgendwie mit so viel Freiheit und mit alles geht, verbinden, in so einem ganz schlimmen System lebte und da wirklich flüchten musste mit ihrem Sohn und jegliche Kontakte abbrechen musste, aber das natürlich immer noch in ihrem Alltag hier Raum finden muss, weil sie das begleitet und weil man es einfach nicht einfach loslassen kann.
Ich war einmal in New York und dann auch in Williamsburg, in diesem Stadtteil, wo wirklich ganz viele orthodoxe Juden auf der Straße, habe ich so gedacht, ach guck an, die Frauen, die so ganz jugendlich eigentlich aussehen, also vielleicht Mitte 20, aber wirklich so diese langen schwarzen Kleidern, ganz biedere Lederschuhe und sahen halt so mit den Perücken oder was auch immer so schon so alt aus und so. Da habe ich auch schon ein bisschen so ein einengendes Gefühl gehabt, aber da war ich noch so jung, da wollte ich mir selber auch gar kein, ich kann mir auch noch kein Urteil darüber erlauben, wie Leute in diesem Glauben leben. Das hat mich erschreckt, das weiß ich.
Ja, total. Ich hatte das Buch auch danach gelesen und mir kamen diese Bilder von Williamsburg auch genau wieder in den Kopf. Ne? Diese Menschen, die einen auch nicht angucken dürfen, weil die so in ihrem System, in ihrem Regelwerk leben müssen und so fremdbestimmt sind. Und dieser Ausbruch muss so wahnsinnig schwer für sie gewesen sein, mit ihrem Sohn zu flüchten nach Europa. Und das alles jetzt als Gepäck mitzutragen.
Puh. In einem Buch auch.
In einem Buch.
Hi.
Grüß dich.
Da wollen wir mal schauen.
Ach, hier ist übrigens ein Männchen.
Noch ist es ein Männchen, ein kleines.
Ich habe den seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Und? Bist du enttäuscht?
Ja.
Hast du ihn so in Erinnerung?
Nee.
Nee?
Ich habe gedacht, der wäre irgendwie anders.
Fester?
Aber gut, ja.
Wenn man es auspackt und dachte, es wäre irgendwie anders, fester. Was hast du für Assoziationen, wenn du das hörst, Mia?
Das ist ja nicht für diese Sendung.
Es wird hier gebacken, auch wenn es nicht so klingt. Es wird hier gebacken, ist ja normalerweise nicht so deins Backen, oder?
Nee, aber deins doch.
Ja, voll, aber ich verstehe das. Ich bin mal geschockt, wenn andere Leute nicht gerne backen.
Ah,
was stimmt nicht mit dir?
Ich weiß nicht, das dauert mir alles zu lange. Ich bin so ungeduldig zum Backen.
Also es ist so, vielleicht wird dir Hermann Lust machen zu backen, weil immer, wenn ich Geschichten über Hermann höre, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Hermann ist sehr menschlich, obwohl Hermann ja wirklich nur ein Teig ist und dieser Teig, der will gefüttert werden und der wird wie ein Kettenbrief weitergereicht und wir haben ihn auf eine kleine Teigreise durch Deutschland geschickt und lauschen durch ihn quasi jede Woche in eine andere fremde Küche rein und diese Woche sind wir bei Moni und Gabi in Dortmund, beide Frauen sind Anfang 50, alleinstehend, eine Verwaltungsfachangestellte und eine Steuerberaterin.
So, ich mach sauer, mach aber sauer.
Ach, Moment, das Wichtigste fehlt. Backen ohne Alkohol ist kein richtiges Backen.
Ist wie Backen.
Wie?
Wie Backen ohne Ofen.
Das zeige ich dir. So, jetzt gibt es erstmal ein Aperolchen. Unsere Mischung 111.
Beste Mischung.
Das ist jetzt mal Pi mal Daumen, Gabi, ne? Also guck dir die Farbe an, das sieht schon mal gut aus. Perfekt.
Perfektes Orange.
Und jetzt noch Eiswürfel. So. Jetzt bisschen glatt geschält und ich habe lieber den Teig gemacht.
Eben. Und den Backofen hast du auch noch
nicht. Ach, den Backofen, ja, Gabi, das ist ja das Ding, das weiß ich ja nicht.
Mach ganz normal ja,
Ober-Unterhitze. Ich kenne die Zeichen alle nicht.
Zeig mal. Das ist Ober-Unterhitze. Da ist oben und unten den Strich.
Okay, jetzt kann man sich
und dann 180 Grad. Und was hast du drin?
180 Grad? Wo macht man das denn hier? So, zum Wohl.
Rösterchen.
Mmh, wenn der Hermann so lecker wird wie mein Getränk.
Lecker.
Mmh. Eine Plastikschüssel brauchen wir noch. So. Was ich alles habe in meiner Küche, ne? Das war mal ganz erstaunt.
Auch wenn du es nie benutzt, ne?
Also die habe ich einmal schon benutzt. So. Puddingpulver, Backpulver und Zucker mischen. Das kann ich. Ah, das ist Zucker. Scheiße. Das soll ja nicht zu süß sein. Das nehmen wir noch zu von dem Hermann. Eier, wir machen den schon so lebensecht. Mit zwei Eiern. Oder Gabi?
Ja.
Hauptsache, der wird auch schön hart. Der Teig.
So, und jetzt der Hermann rein.
Das hätte man den vorher umrühren müssen. Ach du Scheiße.
Mach. Der ist ja flüssig genug.
Sieht ja ekelig aus. Ich will ja nicht sagen, aber der ist so bröckelig. Guck mal.
Tja.
Der mockert aber.
Deswegen dicken wir ja gleich mit Äpfel ab.
Ja, Gott sei Dank. Rühre, rühre, rühre. Das machst du sehr gut, Gabi.
Ich weiß.
Komm schon in Schwitzen bei den Temperaturen. Draußen und hier drin. So. Wir müssen noch mal was trinken.
Ja, und dann machen wir jetzt.
Erstmal machen wir eine Trinkpause.
Prost. Prost. Dann kannst du die Apfelstücke dekorativ drauf verteilen.
Sehr gut. So, das war's.
Ja.
Hier sieht aus wie ein Schlachtfeld. So. Ja, Hermann, dann geh zu. Geh her, geh, geh her, Männchen. Es tut sich nichts.
Lass ihm Zeit, der ist alt, der gute Hermann. Kein junger Spund.
Gabi, kommt der in der Mitte so hoch?
Das macht nichts.
Der ist empfindlich, der Hermann.
Ich weiß.
Ute. Hallo Ute.
Hi.
56. Hausnummer 56.
Rote Tür.
Schusse. Wem spricht die? Ach, Gabi wahrscheinlich dabei.
Aber er riecht jetzt schon.
Oh, oder? Oh, der Hermann riecht gut, der Hermann. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo.
Der Hermann ist noch nicht ganz fertig hier.
Mena kommt noch.
Ach so, okay.
Er hat gerade ein Foto geschickt. Dauert noch ein bisschen. Ist die beim TÜV?
Oder ist der sieht aus wie Waschen, oder?
Nee, das sieht aus wie eine Autoreparaturwerkstatt.
Reparatur?
Hat die
nein, da war ich auch schon mal. Das ist, da fährst du drauf, guck mal, da unten ist der Mann, der lässt das Öl ab. Ach und dann kriegst du innerhalb von 20 Minuten Ölwechsel und mit Ölfilterwechsel.
Und machst das hier du auch nicht.
Beides da wohl.
Ja, dann auf Hermann.
Ich klingel gar nicht.
Ich bin schon voll. Ja, Lenkrad, du musst fahren.
Ja, aber nur ein Fahrrad.
Ja, aber du sagst zu viel. Komm, Willa, was nimmst du dir deinen Autoführerschein weg? Du bist ja gerade erst gekommen, hast schon das ganze Glas leer.
So, die Stunde ist rum. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gabi, Gabi? Nee.
Wo ist das Handtuch?
Boah, kommt da nicht hin.
Wo ist das Handtuch?
Ein heißer Hermann.
Wo ist das
Handtuch? Nehmen wir das hier. Guck mal. Au, oh, der war fast rausgefallen, der Hermann.
Was sagen wir dazu? Aperol spritzen. Bei der Hitze.
Oh!
Was ist das denn?
Das ist für die Puppenstube, oder was?
Das ist Hermann.
Nee. Der ist aber ein bisschen klein geworden.
Mehr Männchen. So, jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. So, guten Appetit.
Guten Appetit.
Mir schmeckt das.
Also,
ist aber ganz schön mächtig, oder?
Findest du? Also mächtig finde ich nicht, aber ein bisschen klatschig.
Aber vom Geschmack her ist er gut.
Wo ist denn der Pudding? Ist
er drin.
Wo drin?
In dem Teig.
Ach so. Nee, dann ist das.
Also mir schmeckt's.
Ja, es geht. Also ich bin positiv überrascht.
Ja.
Auf Hermann.
Skoll.
Also am Sonntag bist du da eigentlich da?
Nee, am Sonntag habe ich überhaupt keine Zeit, da gehe ich nämlich zum Konzert, zu Knorkator.
Ach so, sind die gut oder was?
Ja, die sind super. Kennst du die gar nicht?
Nee.
Aber wenn ich mal so überlege, dann könnt ihr den Teig ja mitnehmen, den Hermann-Teig. Vielleicht ist ja so ein Bandmitglied so nett und backt den. Das wäre eine gute Idee, ja.
Einen Teig mitnehmen auf dem Knorkator-Konzert. Ich glaube, darauf kommt man nur, wenn man einen gepichelt hat.
Auf jeden Fall.
Und backen, so wie Gabi und Moni in Dortmund. Ich habe den Spruch mir gemerkt, backen ohne Alkohol ist wie backen ohne Ofen.
Ja, also das scheint so ein Dortmunder Ding zu sein.
Nee, hier in Berlin wird ja nicht getrunken, ne?
Nein.
Also so kann das klingen, wenn Gabi und Moni in Dortmund zusammen so einen Hermann backen und dabei ordentlich picheln. Belauscht wurden sie dabei von meinen Kollegen Stella Lunke und Josef Maria Schäfers und uns. Was würdest du tun, wenn ich dir jetzt mal einen Hermann mitbringen würde, so einen Teig?
Oh, ich würde mich natürlich ganz sozialkompetent wahnsinnig freuen, wäre sehr dankbar über das Geschenk.
Aber
und dann würde dieser Hefeklumpen wahrscheinlich zu einem riesigen Hefeberg werden, weil ich nicht dazu komme, ihn zu backen.
Thema Stress hatten wir ja vorhin schon. Manchmal sind es kleine Zufälle, die dann den ganzen Lebensweg beeinflussen. Bei Susanne Zepp, die ist Professorin für portugiesischsprachige Literatur, war es ein Buch, schon wieder ein Buch. Wenn sie das mit 17 nicht geschenkt bekommen hätte, dann hätte sie vielleicht nie Romanistik studiert und wäre heute vielleicht nicht der Mensch, der sie heute ist.
Das ist, glaube ich, bei vielen Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern so, dass sie Texte haben, die dann zu Lebenstexten werden.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Susanne Zepp, ich bin seit 2011 Professorin für spanische, portugiesische und französische Literaturen hier an der Freien Universität Berlin. Ich war eine ganz typische junge Frau der 80er in einem Kölner Vorort, politisch sehr interessiert, Feministin. Ich habe Sartre gelesen, Marx, eigentlich den klassischen linken Kanon und das war ein Kanon von Männern. Es gab keinen weiblichen Kanon, der in anderen Perspektiven aus weiblicher Sicht artikuliert. Und das habe ich begonnen, mir ganz bewusst zu suchen.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Und dann schenkte mir eine Freundin ein Buch einer brasilianischen Autorin, Clarice Lispector, Die Sternstunde. Den Text habe ich innerhalb von 2 Stunden inhaliert. Ich gebe es ungern zu. Ich war im Schulunterricht. Ich habe oft in der letzten Reihe Romane in die Schulbücher gesteckt und gelesen. Die Handlung ist ganz minimal. Die Hauptfigur, eine ganz junge, arme Frau aus dem Nordwesten Brasiliens, gelangt nach Rio und sie wird von einem Mercedes überfahren und stirbt. Ich hatte sowas noch nie gelesen. Perspektive einer jungen Frau, ein extremer sozialer Gehalt, also es ging wirklich um Fragen von Ausbeutung und Benachteiligung und die Art und Weise, wie das in eine sprachliche Gestalt gefügt war, das hat mich wirklich tief beeindruckt.
Und was hat's gebracht?
Das hat mich an dem Roman so begeistert, dass ich ihn nicht nur seitdem bestimmt 30 Mal gelesen habe, sondern deswegen auch Portugiesisch gelernt habe. Also das war ein Grund, warum ich Romanistik studiert habe und das ist heute ja mein Fach geworden.
Bei mir zu Gast ist immer noch meine gute Freundin Miriam Junge, mit der es sehr, sehr, sehr schwer ist, oberflächliche Gespräche zu führen. Bei uns geht es irgendwie immer, es geht immer gleich ans Eingemachte.
Ich kann auch anders.
Ja?
Ja.
Aber es ist erstaunlich, finde ich, wenn wir uns treffen. Wir sitzen, weiß ich, eine Minute beim Kaffee und schon geht es über die großen Sinnkrisen, über Gefühle. Also, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, hast du recht, hast du recht.
Woran liegt das?
Das liegt an uns beiden.
Vielleicht liegt es aber auch an deinem Job. Du bist Psychologin und psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Ich mache immer gerne,
wow.
Ich mache immer gerne den Gag, das passt auf keine Visitenkarte. Wie stellst du dich anderen Leuten vor, wenn die fragen, was machst du?
Ich bin Psychotherapeutin und Coach.
Aber warum sagst du denn eigentlich Coach? Bei Coach muss ich mal an Sport denken.
Weil tatsächlich Psychotherapie immer noch sehr stigmatisiert ist. Viele verbinden Psychotherapie oder Psychotherapie zu brauchen mit einer Schwäche und machen deswegen ein Coaching. Und Coaching ist natürlich irgendwie mehr nach vorne ausgerichtet. Da geht es um Themen, die man mit kleinen Zielen erreichen kann. Und bei der Psychotherapie, da tauchst du natürlich sehr tief in die Vergangenheit ein. Und es geht um Störungen einfach, ne? Und bei Coaching, man muss nicht immer eine Störung haben, um ein Coaching zu machen, überhaupt nicht. Also es geht um Lebensfragen.
Aber meinst du, die Leute haben Angst, wenn du sagst, du bist Psychotherapeutin? Also ich meine jetzt auch so im Smalltalk zum Beispiel auf einer Party, ich denke immer, dass dieses Gefühl da sein kann, die können mich total durchschauen und analysieren und interpretieren.
Also ich kriege, glaube ich, zu 100% auf jeden Fall eine Reaktion darauf, wenn ich das sage. Deswegen sage ich es manchmal eben nicht.
Was sind so die Top 3 Reaktionen?
Also die erste, die immer so Stille. Oder so ein Schlucken und dann so, interessant. Und dann kommt irgendwie so die ganze Lebensgeschichte. Oder dieses, hast mich schon analysiert und? Also das sind, glaube ich, so die Top 3. Und die meiste Antwort ist dann bei mir so, ich habe Feierabend.
Weil das interessiert mich am meisten. Wie machst du das dann einmal abzuschalten? Also ich meine, man kann jetzt unsere Berufe nicht vergleichen so, aber ich habe zum Beispiel, dass ich dann nach Feierabend trotzdem immer noch so über die Themen nachdenke oder was steht am nächsten Tag an und da hättest du dies fragen können und da hättest du das machen. Wie schaltest du denn so dein Therapeutenohr ab? Also wenn du privat Leute triffst und die labern dir eine Krise ans Ohr.
Also da gibt es schon feine Unterschiede. Bei manchen Freundinnen oder Freunden ist es eben so, da ist das auch im Austausch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch völlig krisenfrei bin, sondern dass ich eben mich auch mit dir treffe, wenn ich irgendwelche Themen habe oder so. Und dann ist das ein totaler Austausch. Aber wenn ich merke, dass das sehr einseitig ist, ne, dass sich da jemand mit mir abends trifft, um eigentlich seinen Ballast loszuwerden und irgendwie gar nicht auf Augenhöhe mit mir kommuniziert, dann kann ich mich schon sehr stark abgrenzen auch. Und dieses Thema Patientengeschichten oder Klientengeschichten mit nach Hause zu nehmen. Es gibt immer mal welche, die mich mehr berühren oder auch mehr beschäftigen. Da denke ich auch dann gerne drüber nach. Aber ich arbeite jetzt auch wirklich einfach schon seit 12, 13 Jahren in diesem Beruf. Das ist mittlerweile so eine Gewöhnungssache, dass ich, wenn ich die Praxis verlasse, sind die Themen weg.
Aber trotzdem, ich stelle mir das so, also du sitzt seit 12, 13 Jahren, sitzt du in einer Praxis und redest
fast
und redest den ganzen Tag oder hörst du den ganzen Tag die Probleme von anderen an. Wie machst du es, wenn es dir in einem Moment mal selbst nicht so gut geht?
Dann sage ich bestimmte Themen ab. Also wenn ich einen Todesfall im Freundeskreis oder im Familienkreis habe und da ist eine Anfrage von jemandem, der große Trauerthemen hat, das behandle ich da nicht. Das wird völlig unprofessionell, weil ich da selbst viel zu involviert bin. Oder das betrifft einfach ganz viele, viele Themen, aber ich kann mich da auch einfach gut abgrenzen, denn ich habe das auch gelernt, ne? Also in der Psychotherapeutenausbildung, da gehst du durch richtig tiefe Teller, weil du musst Selbsterfahrung machen ganz lange, musst ganz viel therapieren, hast ganz viel Supervision und wirst schon sehr auf Herz und Nieren geprüft und lernst dich dann aber auch davon zu distanzieren, dass die Geschichten und Emotionen von den Menschen, mit denen du sprichst, nicht deine eigenen sind. Und dieses Bild habe ich dann auch ganz oft wie so eine Glasglocke, die um mich rum ist, wo ich sehe und höre, was passiert, aber die Emotionen nicht so weit durchdringen, dass sie mich irgendwie tiefgehend berühren.
Jetzt sehe ich dich gerade vor mir so, die Therapeutin sitzt unter ihrer Käseglocke in der Praxis.
Okay, keine Bilder bitte, keine Bilder. Aber nein, das ist schon so, stell dir bitte eine Wand vor, eine Glaswand, okay? Ich sehe das alles und wenn mir eine Geschichte zu nahe geht, ich höre ja auch teilweise wirklich schlimme Geschichten, ne? Da geht es um sexuellen Missbrauch, um schwierige Trauer, um emotionalen Missbrauch in Beziehungen oder wirklich harte Themen, wie ich auch denke so, oh mein Gott, sind wirklich schlimme Geschichten, aber wenn ich da dann irgendwie zu sehr auf Augenhöhe gehe und so mitfühle, so wie ich das bei dir täte, dann würde ich auch so ein bisschen therapeutische Distanz verlieren und es ist ja ein bisschen blöd, wenn der Therapeut dann mitweint oder so, ne? Also man kann schon mal, wenn wirklich was sehr berührend ist, emotional reagieren, aber es ist mein Job, auch die Kontrolle in diesen Sessions zu bewahren und dem Patienten und dem Klienten die Sicherheit zu geben, zu sagen, hier ist ein sicherer Ort, hier kann kommen und gehen, was will oder Gefühle kommen ich entlasse sie hier wieder, wenn sie sich sicher fühlen. Also,
aber genau das stelle ich mir so anstrengend vor, so schwer, weil du die ganze Zeit so am Reingeben bist. Also du musst die ganze Zeit so Sicherheit geben, du musst Kontrolle vermitteln und dafür bewundere ich dich.
Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Dankeschön.
Der Rest unserer Zeit heute gehört einem Traum. Es ist die Geschichte eines Traums, der irgendwie zu groß sein soll und irgendwie auch zu verrückt, um diesem Traum eigentlich nachzugehen. Aber der Mann, der diesen Traum träumt, das ist Erich, der hat trotzdem alles getan, um sich diesen Traum zu erfüllen. Und mein Kollege Marc Bedorf, der hat diesen Erich getroffen. Hallo Marc.
Hi.
Du bist eigentlich Printjournalist und hast uns eine Geschichte mitgebracht, die du vor einem Jahr für das Schweizer Magazin Reportagen aufgeschrieben hast. Und ich weiß nur, es geht irgendwie um diesen erwähnten verrückten Traum und irgendwie auch um ein Wikingerschiff. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal mit dem verrückten Traum an, den Erich hatte.
Ich träumte, dass ich an Bord eines Schiffes war, das sich über dem Meer befand, über einer Eismasse darüber hinwegflog und sich dann der Eismasse mit größerer Geschwindigkeit näherte. Auf dem Schiff hörte ich dann aufgeregte Stimmen. Leute riefen Sachen, die ich nicht alle unbedingt verstand, aber es war eine ziemlich aufgeregte Situation und ich habe dann wahrgenommen gewisse Zahlen, die sich mir ins Bewusstsein brannten. Und als ich dann aus dieser Vision oder aus diesem Traum aufwachte, schrieb ich mir das, an was ich mich erinnerte, auf. Und das waren eben Koordinaten.
Ja, damals ist Erich 21 Jahre alt gewesen und hat in Irland gelebt. Und was er dann am nächsten Morgen gemacht hat, das hören wir dann jetzt.
Ich wachte auf Sonntagmorgens und am nächsten möglichen Tag, wo die Bücherei geöffnet war, das war der Montag, ging ich zur Bibliothek in Galway in Irland und suchte mir dann auf einem Atlas die Koordinaten heraus. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die genauen Koordinaten erinnern, aber es war einfach, sich zu merken, dass das Ganze in der Nähe der Disco-Insel bei Grönland war.
Aber verrückt, hatte Erich dann da schon das Gefühl, irgendwie was Reales geträumt zu haben, wo es sich lohnt, in die Bibliothek zu gehen? Weil ich träume auch öfter irgendeinen Quatsch und schreibe mir das dann aber nicht auf und google das dann auch nicht und gehe auch nicht in die Bibliothek.
Ja, es ist auf der einen Seite ist das ein bisschen Erichs Art, so zu denken und seinen Träumen sehr viel Glauben zu schenken und sich sehr viel auf die Suche zu machen. Auf der anderen Seite kann man aber vielleicht daran, dass er danach nichts mehr gemacht hat, auch erkennen, dass er es doch nicht so ernst genommen hat. Also er hat diesen Traum geträumt, ist in die Bibliothek gegangen, hat sich seine Koordinaten aufgeschrieben, hat die rausgesucht, hat dann aber nichts mehr gemacht, erst mal 30 Jahre lang und hat davon auch niemandem erzählt, von diesem Traum.
Also auch kein Urlaub auf der Disco-Insel.
Kein Urlaub auf der Disco-Insel. Das hat dann alles sehr lange gedauert. Aha. Und zwar diese 30 Jahre. Und nach 30 Jahren hat sich bei Erich etwas verändert. Er ist arbeitslos geworden und hat viel Zeit zu Hause gehabt. Ja, dann hat er angefangen, bei Google Earth nach der Disco-Insel zu gucken.
In klassischer Manier fing ich dann an, mir die Insel anzuschauen. Erstmal im kleineren Maßstab und dann bin ich näher herangezoomt. Stellte sich dann schnell heraus, dass man auf der Insel selber nicht viele Sachen nachforschen konnte oder sehen konnte, weil es ist von Eis bedeckt. Und dann verlegte ich mich darauf, die Küste der Disco-Insel abzusuchen. Und dann, als ich fast wieder am Anfang ankam, kam ich dann nach 2 Stunden zu den Umrissen eines Schiffes. Das war einfach ein linsenförmiges Objekt im seichten Wasser an einer Bucht.
Das war das Schiff.
Das war das Schiff, tatsächlich.
Das hat man bei Google Earth, hat er das dann schon gesehen?
Das hat man bei Google Earth gesehen. Also er nennt es jetzt ein linsenförmiges Objekt, aber es ist ein bisschen länger gezogenes schwarzes Objekt gewesen im Wasser. Ein ziemlich klar erkennbarer Schatten. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das ist möglicherweise ein Schiff. Naja.
Von dem her dann aber, also das wird jetzt ein bisschen spooky, weil, oder geht dir das auch so mir? Du träumst, Koordinaten, guckst danach und dann liegt da ein Schiff. Vielleicht ist da auch ein Schatz drin.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen gruselig, aber es war so. Erich hatte eine relativ schwierige Kindheit. Seine Mutter hat die Familie ziemlich früh verlassen und hat Erich mit seinem Vater zurückgelassen. Erichs Vater war ein sehr, sehr unangenehmer Typ, so wie Erich es mir erzählt hat. Es war wohl ein Altnazi, der Erich immer wieder gequält hat. Also in unseren Gesprächen ist mir dabei vor allem eins in Erinnerung geblieben. An dem Tag vor Erichs Einschulung hat Erichs Vater Marschmusik aufgelegt, Hitler-Marschmusik, und hat ihn dann beigebracht, wie man einen Hitlergruß macht, und anschließend musste Erich Liegestützen machen, 10 Stück, 20 Stück, 25 Stück. Und dementsprechend war seine Kindheit sehr unglücklich, wie man sich vorstellen kann. Und Erich hat immer wieder versucht, sich aus dieser Kindheit wegzuträumen.
Ich hätte mir vorgestellt, Astronaut zu werden vielleicht. Ja. Oder Entdecker.
Erich hat als 8-Jähriger dann zum ersten Mal versucht, von zu Hause zu fliehen. Also er hat seine Rollschuhe eingepackt und seine Katze und hat dann sich auf den Weg nach Hamburg gemacht, weil er gehört hatte, dass seine Mutter irgendwie in Hamburg sein sollte. Mhm. Ja, er ist dann aber nicht nach Hamburg gekommen und seine Mutter war auch gar nicht da. Er ist vorher auf dem Weg schon aufgegriffen worden von der Polizei, ist zum Jugendamt gebracht worden und beim Jugendamt wurde dann festgestellt, dass Erich hochbegabt ist, weil er über eine IQ von 137 verfügt. Das hat an seiner aktuellen Lebenssituation aber erstmal wenig verbessert. Also Erich hat dann auch später in der Schule nie Freunde gefunden, er war ziemlich viel alleine. Und er hat seine Zeit dann vor allem damit verbracht, hat er mir erzählt, dass er Karten vom Barbarossa-Platz gemalt hat in Köln. Das ist einer der lebendigsten Plätze in Kölns und Erich hat dort gewohnt. Ja. Und er hat viele Abenteuerromane gelesen damals. Also dieser Entdeckertraum, das hat sich bei ihm so ein bisschen durchgezogen. Ja, Erich ist dann aber kein Entdecker geworden. Es ist wahrscheinlich auch schwer, das erstmal so zu werden, wenn man keine Entdeckung hat. Ja, und zwar hat sein Vater ihn dazu gezwungen, eine Ausbildung anzufangen, irgendeine. Und er hat sich dann schließlich dafür entschieden. Es war keine richtige Entscheidung, aber blieb nicht viel anderes übrig. Er wurde Drucker.
Das war eigentlich ziemlich die langweiligste Sache, die ich mir vorstellen konnte.
Ja, nichts gegen Drucker, aber es ist natürlich blöde, wenn man, wenn das nicht der Berufswunsch ist, ne?
Ja, das ist sehr blöde. Und Erich hat dementsprechend dann auch relativ schnell seinen zweiten Fluchtversuch gestartet, diesmal ohne Rollschuhe und ohne Katze. Und diesmal ein bisschen erfolgreicher. Er ist erst in eine Kommune gezogen und ist dann von der Kommune weiter nach Irland. Irland, das hatte eigentlich keine besondere Bedeutung für ihn, sondern das war das einzige Flugticket, was er sozusagen bekommen sollte. Und dann hat es ihm in Irland aber eine Weile viel besser gefallen. Das hatte zwei Gründe. Er hat Arbeit gefunden als Drucker, die ihm ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als in Deutschland. Und dann hat er eine Frau kennengelernt und die Frau hat er sich verliebt, ist mit ihr zusammengezogen und hat dann insgesamt 18 Jahre in Irland gelebt. Und als die Frau ihn verlassen hat, stand er dann wieder da alleine in Irland und hat beschlossen, dass er es doch nochmal in Deutschland versucht und ist dann zurückgekehrt. In Deutschland hatten sich die Dinge aber seitdem nicht so viel verbessert für ihn. Also er hat dann versucht, einen Job zu finden, hat 180 Bewerbungen geschrieben. Er wollte eigentlich sich fortbilden zum Druckermeister damals. Das hat aber nicht geklappt und das Einzige, was ihm dann geblieben ist, war eine Ausbildung, keine Ausbildung, sondern ein Job als Pförtner bei einer Firma in Leverkusen. Das hat er 13 Jahre lang gemacht. Erich hat mal zu mir gesagt, das wäre eine Zeit der bleiernen Langeweile gewesen für ihn. Also ja, jemand, der hochbegabt ist und der davon träumt, Entdecker zu sein, der ist wahrscheinlich als Pförtner in Leverkusen nicht so gut aufgehoben. Ja, und dann haben sich so die Dinge, 2007 hat sich angefangen, ein bisschen zu verändern, sein Leben. Das hatte wieder mit einer Frau zu tun. Diese Frau hieß diesmal Carol, das war eine Amerikanerin, die spielt für ein Orchester Bratsche, wie die Bergischen Symphoniker, glaube ich, wenn ich mich daran richtig erinnere. Genau, und sie hat das erste Mal angefangen, Erich auch so ein bisschen darin zu bestärken, seine Träume zu befolgen. Also er war vorher jemand, der praktisch ohne Bezugsperson durch sein Leben gestolpert ist, so ein bisschen.
Naja, wo die Träume dann eher so unterdrückt wurden, ne? Oder ja, du lernst jetzt Drucker, du machst jetzt hier Liegestütz.
Genau, das war vorher so und das hat sich dann mit Carol so ein bisschen geändert. Ja, und dann hat es aber trotzdem nochmal 8 Jahre gedauert. Also wenn wir uns die Situation nochmal vorstellen, Erich ist jetzt arbeitslos, er hat seinen Job als Pförtner gekündigt. Ja, und dann sitzt er dort und überlegt, was könnte ich jetzt eigentlich machen? Und dann kommt er endlich zurück zu seinem Traum aus dem Jahr 1986.
Ich war 13 Jahre lang aus dem Beruf des Druckens heraus und ich musste mir schon was Neues suchen, eine neue Karriere. Und dann dachte ich an dieses Ereignis aus dem Jahre 1986 zurück, das mir eben noch Rätsel bereitete. Und ich schaute dann die Umgebung der Disco-Insel bei Grönland auf Google Earth an.
Aber da sieht man nochmal, was Träume für eine Kraft haben, dass er nach so langer Zeit, dieser Traum war dann irgendwie immer noch präsent. Und dann hat er mal kurz Zeit gehabt, mal in sich zu gehen und hat gesagt, ach, da gehe ich jetzt mal nochmal forschen.
Ja, war eigentlich ein logischer Schritt nach 30 Jahren,
ja, was
wenn man eine neue Karriere sucht.
Ja, aber Traum weißt du, ich weiß am nächsten Tag schon manchmal nicht mehr, was ich geträumt habe.
Ja, das ist so ein bisschen bei ihm. Er ist, Er erinnert sich an sehr viele Sachen. Er ist auch so jemand, der viel aufzeichnet und der vielen Dingen in seinem Leben eine große Bedeutung zuschreibt und an die er sich dann gut erinnert. Und ich glaube, das war auch so mit diesem Traum. Und das war zum ersten Mal, dass er etwas gemacht hat, was er wirklich machen wollte damals. Ja, und ist dann auf Google Earth gegangen und dann hat er das Ufer abgesucht, Stück für Stück, 2 Stunden lang. Das muss man sich auch mal vorstellen. Jemand hat einen Traum, ja, und dieser Traum ist ja schon allein ein bisschen verrückt, aber dann hat er auch die Ausdauer, 2 Stunden lang, um diese kleine Insel in Grönland irgendwie rumzuscrollen und zu suchen. Das ist dann auch schon beeindruckend, wie ich finde. Ja, und dann hat er tatsächlich ganz am Ende seiner Suche diesen bisschen schwammigen, aber doch klar erkennbaren schwarzen Umriss gesehen im Meer.
Was war dein erstes Gefühl, als du diesen Umriss gesehen hast?
Also erstmal war es eine Bestätigung, dass da wirklich etwas war. Ja, und zum Zweiten dann natürlich Neugier, um genau herauszufinden, was es denn sein könnte.
Hattest du schon die Idee, dass es ein Schiff sein könnte in diesem ersten Moment?
Ja, doch. Selbstverständlich, ja, genau.
War das irgendwie eine Freude für dich, das da zu sehen?
Ja, doch, schon, ja.
Aber der ist so gefasst dabei mir, oder? Was werden, wenn du geträumt hast, irgendwelche Koordinaten und dann guckst du und dann, ach, ein Schiff, ja, so ein...
Hätte ja auch vor mehr sein können. Aber da kam gerade eben schon auch noch Emotionalität durch, ne? Erstmal so ein bisschen. Das
aber ganz bisschen, ne?
Das ist Wahnsinn. Ob das irgendwie Intuition war oder Eingebung oder das Festhalten an so einem Wunsch, der irgendwie schwelt und plötzlich ausbricht.
Das war Wahnsinnige Schicksal. Geschichte. Ich bin so eine Esoterin. Das war Schicksal.
Ach komm.
Ja. Also Erich hat es auch irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass es ihn besonders gewundert hat. Aha. Also er hat jetzt nie gedacht, oh, das ist aber merkwürdig, dass ich da einen Traum hatte.
Und
ist tatsächlich, sondern er hat einfach so hingenommen, da war halt dieses Schiff. Ja, und dann hat er angefangen als Drucker und hat das Bild erstmal bearbeitet und ausgemessen, was es denn sein könnte.
Die Umrisse von dem Schiff, ja, die habe ich gepostet. Ich habe die Bilder genommen und den Kontrast erhöht, um das Feature so gut wie möglich sichtbar zu machen. Ich bin dann in Kontakt getreten mit verschiedenen Archäologen, mit der Universität von Köln, mit der Archäologie, ob sie mir helfen könnten, ein Schiffswrack zu identifizieren. Dann wurde ich von dort an das Kieler Marineinstitut verwiesen.
Ja, er hat also angefangen, nach Hilfe zu suchen, nach jemandem, der ihm sagen kann, was dieses Schiff ist. Mhm. Er hat unter anderem auch, das hat er jetzt nicht gesagt, der Universität Kopenhagen geschrieben, weil er gehofft hat, dass dort jemand, der sich viel mit Grönland beschäftigt, ihm vielleicht erzählen kann, was denn dort liegt, also was dieses Schiff ist, ob es vielleicht schon längst bekannt ist. Mhm. Es gab aber, ich glaube, er hat fast ein halbes Jahr lang so gesucht, aber es gab niemanden, der ihm geantwortet hat. Und wenn ihm jemand geantwortet hat, war es nicht besonders hilfreich. Ja, und dann hat er selber eine Vermutung entwickelt.
Ich war aufgrund der Form ziemlich überzeugt davon, dass es sich um ein Wikingerschiff handeln musste, weil es eben ein sehr spitz zulaufender Umriss war von einem Schiffswrack, der auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten mit Wikingerschiffen hatte.
Also. Er hat wirklich, glaube ich, so ein Forschergen. Also ich war mal in Stockholm und da ist in einem Museum dieses Vasa, auch so ein Wikingerschiff, ausgestellt, was, glaube ich, mal im Hafen von Stockholm oder so gesungen ist. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, ich bin mal Google Earth, weil ich geträumt habe, da sind Koordinaten, ich gucke mir das an, oh, das ist bestimmt ein Wikingerschiff.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, er hat dann alte norwegische Sagen gelesen und in einer dieser Sagen hat er herausgefunden, dass möglicherweise Erich der Rote damals auf seinem Weg nach Amerika an der Disco-Insel vorbeigekommen ist. So hat es jedenfalls in den Sagen gestanden.
Es ist nicht hundertprozentig bewiesen, weil entlang dieser vermuteten Route bisher keine Objekte gefunden wurden, dass die tatsächlich dort entlang gesegelt sind. Aber aufgrund der großen Nähe der Disco-Insel zu dieser Wikingerroute nach Amerika fand ich es naheliegend, dass die Wikinger dort einen kurzen Stopp gemacht hätten. Und die Wikinger wussten ja auch gar nicht, wo sie eigentlich waren. Sie hätten ja schon längst in Amerika sein können.
Genau. Oder in Indien.
Ja, macht Sinn.
Sie hätten überall sein können, die Wikinger. Ja. Ja, und dann wurde es noch ein bisschen besser. Also es war nicht nur so, dass dieser Fund möglicherweise, wenn er denn tatsächlich stattgefunden hätte, die Theorie belegt hätte, dass die Wikinger Amerika entdeckt haben, sondern dieses Schiff war auch noch ziemlich groß. Also es war, wenn man auf Google Earth es ausgemessen hat, war es ungefähr 40 Meter lang. Und es ist noch nie ein größeres Wikingerschiff gefunden worden. Das hätte natürlich dann zusammen eine ziemliche Sensation bedeutet, wenn tatsächlich jemand auf Google Earth so ein Wikingerschiff findet. Ja.
Weil er die Koordinaten geträumt hat.
Weil er die Koordinaten geträumt hat, ja. Und für Erich war das natürlich eine Lebensveränderung. Also er hatte jetzt einen Lebensinhalt, hatte vorher sehr viel Langeweile und hatte nur Tage, wo eigentlich nichts los war. Und jetzt hat er auf einmal Tage, wo sehr, sehr viel los war. Also er hat dann angefangen zu recherchieren, hat Aufsätze geschrieben. Er ist dann auch zu einer Konferenz gefahren, der Unterwasserarchäologen in Koblenz, und hat ein Poster gemacht mit dem Ausdruck und hat dann dieses Poster dort vorgestellt. Und die Leute waren anscheinend begeistert von ihm. Er ist auf jeden Fall so zurückgekommen, dass er das Gefühl hatte, ja, ich muss da weitermachen. Ja. Und es hat sich weiter, er hat weiter versucht, irgendwie jemanden zu finden, der ihm sagen kann, was das ist. Aber es hat sich dann herausgestellt, es gab niemanden.
Es stellte sich dann heraus, dass niemand dieses Schiffswrack kannte. Und es blieb an mir hängen, herauszufinden, genau was es war.
Hast du schon, als du es das erste Mal gesehen hast auf Google Earth, hast du da schon beschlossen, okay, ich werde auch rausfinden, was das ist?
Ja, doch, weil es hatte eine große Bedeutung für mich.
Aber jetzt ist es inzwischen schon ein Jahr her, seitdem er dieses Schiff auf Google Earth gesehen hat, und er hat immer noch keine Idee, was es ist. Und deswegen beschließt er zu diesem Zeitpunkt, einfach mal hinzufliegen, vor allem bestärkt auch von Carol. Er hat dann seine Abfindung, die er als Pförtner in Leverkusen bekommen hat, investiert in die Reisevorbereitungen. Ja, und er hat Crowdfunding erstellt, hat die Flüge gekauft und hat dann auch für 200 Euro bei eBay einen Tauchanzug bestellt, weil er natürlich davon ausgegangen ist, er muss dort in Grönland dann auch tatsächlich nach diesem Schiff tauchen. Ja, und da das Wasser in Grönland kalt ist, hat er dann auch angefangen, erstmal tauchen zu lernen in einem Leverkusener Hallenbad und sich dann abzuhärten mit einem Programm eines niederländischen Forschers. Also er hat immer mal wieder in unterschiedlichen Abständen eiskalt geduscht. Und dann hat er auf der Disco-Insel ist es so, das ist relativ abgelegen. Es gibt wenig Hotels, aber es gibt eine Forschungsstation von der Universität Kopenhagen. Die ist eigentlich für Forscher. Mhm. Aber Erich hat sich selber auch als Forscher gesehen, als Entdecker, der dort zu der Disco-Insel fährt. Und deswegen hatte er den festen Plan, ich übernachte nicht in einem Hotel oder einem Airbnb dort, sondern in einer Forschungsstation. Und er hat dann der Universität Kopenhagen geschrieben. Normalerweise kümmern sich da Studenten vor allem um Flora und Fauna von Grönland, ob er nicht auch dort ein Zimmer haben könnte. Und die waren am Anfang relativ ablehnend, aber Erich war so hartnäckig und ist immer weiter dran geblieben, dass er dann schließlich ein Zimmer bekommen hat auf der Disco-Insel in der Forschungsstation der Universität Kopenhagen, wie ein echter Forscher. Ja, ja, und dann hat er eine Anzeige geschaltet in der Lokalzeitung, weil er gehofft hat, vielleicht gibt es hier ein Filmteam, das ihn begleitet. Mhm. Ja. Hat sich aber niemand gemeldet, außer ein Lokaljournalist. Und dieser Lokaljournalist hat ihn besucht und hat dann anschließend einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Solinger findet Wikingerschiff. Das war natürlich eine relativ große Sache. Und dann hat auch das Fernsehen Erich interviewt und über ihn berichtet.
Es ist ja gute 1000 Jahre her, dass die Wikinger als Seefahrer die halbe Welt erkundet haben. Und ein Solinger geht jetzt auf die Suche wiederum nach einem alten Schiffswrack der Wikinger. Das will er nämlich per Zufall auf Satellitenbildern im Wasser vor Grönland entdeckt haben. Das klingt alles ziemlich unwahrscheinlich. Aber Erich Traut geht in einem Monat auf Expedition.
Ja, das ist ein Beitrag aus der WDR-Lokalzeit. Man sieht, der Moderator ist vielleicht noch ein bisschen skeptisch. Aber Erich hat sich dann anschließend dann von der Größe seiner Entdeckung versucht zu überzeugen.
Das ist so eine große Sensation, dass ich es selbst auch nicht glauben kann. Aber es ist dort ein Schiff. Das ist auf jeden Fall. Aber die Art des Schiffes, ein Wikinger-Schiff wäre wirklich eine außergewöhnliche Entdeckung, die so weit nördlich noch kein anderer gemacht hat.
Ja, also der arbeitslose Pförtner Erich ist damit jetzt ein möglicher Wikinger-Schiff-Entdecker. Ja, und das ist jetzt sein neuer Lebensinhalt, die Frage, was dieses Schiff vor der Disco-Insel denn sein könnte.
Das sind Sachen gewesen, die ich vorher nie gemacht habe oder die ich nie geträumt hätte, sowas zu tun. Aber es war einfach, ich war gezwungen, das zu machen.
Das ist dann auch die Zeit, in der ich auf ihn aufmerksam werde. Also ich habe in der Lokalzeitung von ihm gelesen und diesen Beitrag im Fernsehen gesehen und habe gedacht, okay, das ist ein Typ, den ich gerne treffen würde. Was diese Verrücktheit und den Mut, den du eben auch schon mal angesprochen hast, das hat mich fasziniert an ihm. Und dann habe ich ihn besucht damals in Solingen. Das müsste im April gewesen sein, also 3 Monate, bevor es dann richtig losging. Und er hat damals davon geträumt, dass er tatsächlich dieses Wikingerschiff findet.
Bei der Rückkehr triumphaler Empfang in Solingen mit Pauken und Trompeten, nein. Aber die Akademie, also die Akademia, Wissenschaftler hätten sich dann doch etwas näher damit befassen müssen. und ja, der Sache weiter nachgehen. Nicht? Das bis zur Bergung des Schiffes.
Jetzt hat er schon den Plan, dieses Schiff.
Ja, wenn er es findet, wenn dann möchte er es auch bergen.
Also natürlich, für zu Hause.
Oder für das, weiß ich nicht, das Wikinger-Museum in Solingen, das dann auch neu zu gründen ist. Ja, er hat das zwar ein bisschen ironisch gesagt, dieser Rückkehr triumphaler Empfang mit Pauken und Trompeten, aber es war damals schon so, dass er eine große Hoffnung in diese Entdeckung gesetzt hat. Also er hat gehofft, dass diese Entdeckung sein Leben verändert. Also er hat davon geträumt, dass er dorthin fliegt, dieses Wikinger-Schiff entdeckt und dann es birgt mit einer Expedition, die er natürlich selber leitet, und dass er dann anschließend selber Expeditionen dorthin führt, dass er das Schiff irgendwie zurückbringt, möglicherweise in ein Museum in Solingen. Man weiß nicht, was man hätte machen können. Ja, das war so die Lage im April. Dann sind noch die Reisevorbereitungen, die letzten sind dann noch vorangegangen und dann sind wir los. Wir sind logischerweise in Solingen gestartet, sind von Solingen nach Kopenhagen gefahren damals. Es hat geregnet, es war kein besonders schöner Tag. Carol hat gefahren mit dem Tesla, das ist Erich wichtig. Ich weiß nicht, dass es ein Tesla ist, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser...
Elektro.
Ja, ich glaube, dieser so ein Umwelt. Bisschen dieser Entdecker-Abenteurer ist, steckt auch ein bisschen ein Tesla für ihn. Ja, und Erich hat auf dem Beifahrersitz gesessen, er hatte einen Gürtel mit Wikingerschnalle an, also er hatte sich gut vorbereitet, hatte... Sandalen an und ein Blatt, ein laminiertes Blatt gehabt, wo alles drauf stand.
Und er hat aus seinem Horn getrunken.
Ja, so, ich hatte gehofft, dass er das tut, aber so weit war
er
dann
doch. Was hast du denn gedacht, als du Erich dann da so sitzen sehen hast?
Ja, ich habe gedacht, mit dem verbringst du jetzt die nächsten 10 Tage und entdeckst vielleicht wirklich eine riesige Sache. Ja, aber ich hatte natürlich auch, ich war mir nicht so sicher, was es wird. Ja, also er war sicher, 100%ig sicher, da ist tatsächlich ein Schiff und ich war mir aber nicht so sicher. Also es sah schon nach einem Schiff aus dort, aber ich fand es schon, es wäre schon ziemlich verrückt gewesen. So. Und ja, so saßen wir da im Auto. Wir sind dann von Kopenhagen nach Kangerlussuaq geflogen. Das ist der einzige internationale Flughafen Grönlands. Wir sind dann weiter nach Aasiaat gefahren. Das ist eine der größeren Städte Grönlands. Das heißt, es ist auch ziemlich klein. Es ist dann für unsere Verhältnisse eher ein Ort als eine Stadt. Ja, und von Aasiaat ging es dann Richtung Disco-Insel mit der Fähre. Ich war ein bisschen naiv und hatte mir vorgestellt, das wäre so eine Fähre, die riesig ist. So. Ja, aber es war eigentlich nur ein Motorboot.
Und also ein Taxischiff.
Ja, es war so ein Taxischiff und wir waren auch die einzigen Gäste, so wirklich. Und ein bisschen gruselig war, dass man konnte auf dem Radar, den der Kapitän vor sich hatte, immer diese Eisberge sehen, die sich unter dem Wasser ausbreiten, und wir saßen halt in diesem kleinen Schiff. Und er ist immer so an der Kante der Eisberge entlang geglitten. Und ich habe mir gedacht, okay.
Okay, aber da wäre der Moment gewesen, ich an deiner Stelle als Reporterin, hätte ich da gedacht, ah, das war keine gute Idee. Wir sind doch alle ein bisschen verrückt.
Ja, ich habe, also diesen Moment hatte ich zwischendurch immer mal wieder. Ich habe gedacht, stell dir vor, du fährst jetzt dahin und verbringst 10 Tage mit ihm in dieser Forschungsstation und da ist gar nichts. Und
ja,
das macht ihr dann eigentlich 10 Tage lang. Und wie irre ist das dann? So. Das war schon ein bisschen meine Angst. Ja. Aber wir sind dann dort angekommen und dann ist Erich auf einmal nach hinten gelaufen in dem Boot und hat dann gerufen, da hinten ist die Bucht. Und ich war schon voll, oh, jetzt kann man endlich was sehen. Aber man konnte eigentlich nichts sehen. Also es war nur die Bucht, in der das Schiff war, aber man konnte aus der Distanz dann nicht wirklich etwas sehen. Ja. Wir sind dann erstmal in Kikkatasuaq angekommen. Das ist ein relativ kleiner Ort, es sind 1000 Einwohner. Bis zum nächsten Ort ist es 1,5 Stunden mit dem Motorboot. Also es ist sehr abgelegen. Auf der anderen Seite ist es nicht so wirklich abgeschieden, weil ich hatte mir jetzt auch als riesiges Abenteuer, wir beide da in der grönländischen Wildnis und Carol natürlich, wir drei also, in der grönländischen Wildnis, aber es kommt halt jede Woche ein Kreuzfahrtschiff nach Kikkatasuaq und hält dort an. Und es gibt einen Supermarkt mit allem, was man so möchte, also mit Tiefkühlpizza und so, das kann man alles dort kaufen. Kostet halt nur
verdammt,
das
doch nicht so Forscherleben, ne?
Doch nicht so Forscherleben. Aber wir waren ja immerhin in der Forschungsstation.
Also, ja. Du warst sozusagen unter anderen Forschern.
Ja.
Was war das für ein Gefühl für dich?
Ja, das war ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Ja.
Also ihr seid jetzt da auf dieser Forschungsstation. Und da hinten ist die Bucht. Und man sieht das Schiff aber noch nicht. Was habt ihr denn, also...
Ja.
Ich möchte jetzt, dass du mir erzählst, da ist ein Schiff. Und
da muss ein Schiff sein.
Da muss ein Schiff sein.
Ja, aber ich saß ja auch da und dachte mir, ist da tatsächlich was? Und es war dann auch so, dass Erich keine besondere Eile hatte. Also wir sind dann am ersten Tag angekommen. Und nicht mal,
das ist auch komisch, oder?
Also nicht, dass wir da irgendwie um 10 Uhr nachts angekommen sind und wir mussten dann ins Bett gehen und man hätte eh nichts mehr gesehen, weil es tief schwarz war. Sondern Erich hat den ersten Tag so ein bisschen einfach vorbeigehen lassen.
Ich wäre doch sofort dahin gesprungen.
Ja, er hatte wahrscheinlich wirklich Angst.
Ja, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach Angst hatte, dahin zu gehen und da tatsächlich nicht. Ja.
Die Enttäuschung des Lebens.
Mhm. Ja, ich glaube, das wäre Das war so seine Gefühlslage. Und ich konnte natürlich auch nicht sagen, ich gehe jetzt mal alleine dahin, weil ich wollte ja schon als Reporter bei dem, ich wollte ja schon auch, wenn er da ist und das Schiff entdeckt, wollte ich ja schon mit ihm da sein irgendwie. Ja. Und dann sind wir aber, den ersten Tag ist er einkaufen gegangen, hat sich Pizza gekauft und Bier und hat dann gegessen. Oh, und ich habe ihn mal gefragt, wollen wir nicht mal gehen? Und da hat er gesagt, nee, können wir morgen, machen wir morgen ganz entspannt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es morgen halt ganz entspannt. Ja, und dann sind wir am zweiten Tag tatsächlich hoch in diese Bucht. Da konnte man auch vollkommen problemlos zu Fuß hingehen. Also es war wirklich nicht weit. Dann waren wir in dieser Bucht. Das war, wenn man sich das vorstellt, das war schwarzes Wasser. Es war nicht besonders breit, vielleicht 100 Meter breit. Und hinten ging so moosbewachsene Hügel hoch. Das war so die Bucht. Vorne wurde es dann ein bisschen felsiger. Ja, und wir haben dann angefangen, nach dem Schiff zu gucken.
Erinnerst du dich noch an den zweiten Tag? Wir sind damals dort hochgegangen, an Mooshügeln. Ja. Und haben dann runtergeschaut und du hattest die Koordinaten, glaube ich, auf Google Maps. Und dann standen wir an einem Punkt, haben runtergeguckt und haben nichts gesehen. Erinnerst du dich noch daran?
Ja.
Was war das für ein Gefühl für dich, als wir da standen und dann die Koordinaten waren? Und da müsste eigentlich was sein, aber wir haben nichts gesehen.
Also das wäre unvorstellbar gewesen, wenn da nichts gewesen wäre. Das geht einfach nicht. Das ist ja keine optische Täuschung. Ich bin ja Drucker. Ich habe gelernt, Bilder zu interpretieren. Nicht?
Das war nicht zu fassen. Also wir standen ja, glaube ich, so 5 Minuten oder sowas, standen wir da, haben runtergeguckt, haben nichts gesehen. Aber es war für dich gar keine Möglichkeit, dass da jetzt tatsächlich nichts ist.
Nein, das war vollkommen unmöglich, ja.
Ja, es kann ja auch sein, es liegt halt wahnsinnig tief.
Ja,
aber oder? Und man sieht es nur bei guten Bedingungen, würde ich dann einfach denken.
Also ich habe mir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gedacht, oh weia. Ja, dann standen wir dort oben und haben uns die Frage gestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt, ob das jetzt tatsächlich es gewesen sein soll. Und ja, Erich stand da meiner Meinung nach eigentlich auch vor dem Ende seiner Träume so ein bisschen. Aber er hatte großes Vertrauen in sich selber. Und dann hat er einfach mal Google Maps neu geladen und hat da haben wir gesehen, es war eine falsche Anzeige von Google Maps und dass die Koordinaten eigentlich 10 Meter weiter Richtung aus dem, also in der Richtung,
also da, wo ihr jetzt standet.
Sind. Genau, okay. Da, wo wir standen, da standen wir an der falschen Stelle. Also wir mussten 10 Meter weiter hoch. Ja, dann sind wir hochgeklettert und auf dem Boden haben wir tatsächlich einen schwarzen Umriss gesehen und haben uns dann hingestellt und runtergeschaut.
Ja. Erinnerst du dich noch an den ersten Moment, als du es gesehen hast, die Umrisse?
Das war natürlich eine tolle Geschichte, dass man das dann, nachdem man sich so lange darauf vorbereitet hat, selber in Augenschein nehmen kann. Ja, hat mich doch gewundert, dass sonst niemand das irgendwie näher erforscht hatte. Oder es war bis dahin eben nicht irgendwie vermerkt, was sich dort befand. Jetzt schon.
Ja. Da ist das Schiff.
Da ist das Schiff, ja. Ich hoffe es. Ja. Wir stehen da.
Das heißt, man sieht, ihr habt das mit bloßen Augen.
Ja, also zum einen konnte man erkennen, dass sich das Wasser verändert über dem Schiff. Also dass sich die Strömung ein bisschen verändert, weil das Wasser dann anders läuft. Auf der anderen Seite kommt man aber auch dort, wo wir standen, konnte man tatsächlich auch diesen schwarzen Umriss, nicht so gut wie auf Google Earth, aber man konnte diesen schwarzen Umriss erkennen. Ja, und jetzt hätte ich gedacht, wir sind da morgen da hoch, jetzt hätte ich gedacht, okay, Erich hat sich gestern schon so viel Zeit gelassen, jetzt tauchen wir aber.
Ja.
Aber Erich hat gesagt,
200-Euro-Anzug.
Mit dem 200-Euro eBay-Anzug und abgehärtet vom Taucherprogramm. Aber Erich hat gesagt, nee, wir müssen das richtig machen, wie Profis. Und dann ist jetzt wieder zurück zu der Forschungsstation und da hat er sich dann für den ein Boot ausgeliehen. Das ging aber erst für den nächsten Tag. Also haben wir wieder einen Tag gewartet, ja. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich mit diesem Boot zu der Stelle gefahren. Es gab dann Akarak, das war der Hausmeister der Forschungsstation, der hat dieses Boot gefahren. Der hat auch die ganze Zeit nur so gelächelt und wir haben uns alle gefragt, was denkt der sich eigentlich? Aber er hat nie irgendwas dazu gesagt, zu dieser Entdeckung und zu Erich. Ja, das Kreuzfahrtschiff lag an dem Tag im Hafen. Wir sind an dem Kreuzfahrtschiff vorbei, das war aus dem Hafen, aber nicht wirklich weit bis zu der Bucht. Also wir sind vielleicht 15 Minuten gefahren. Ja, und dann waren wir in dieser Bucht und das Wasser war wieder schwarz, es war wieder nichts zu erkennen. Es war ein bisschen regnerig, es war ein grönländischer Sommertag, also 6 Grad ungefähr. Nicht besonders warm, aber auch nicht besonders kalt, nur das Wasser, das war wirklich eiskalt. Also ich habe mir eine Hand reingehalten und habe gedacht, okay, ich möchte nicht tauchen. Zum Glück hat das ja dann Erich für mich gemacht. Leider sah es so aus, diese Felsen, die am Rand waren, die wir uns eigentlich als Orientierung vorgestellt hätten, wo wir mit dem Boot denn anhalten müssen, sahen alle gleich aus. Also wussten wir auch nicht mehr so wirklich, wo denn jetzt dieses Boot war, das wir gestern gesehen hatten. Und dann sind wir dann drüber geglitten, ewig lang. Erich hat vorne an der Reling gestanden, hat sich so abgelehnt, hat runtergeschaut, so die ganze Zeit. Ja.
Slow, slow, stop.
Insgesamt sind wir bestimmt eine Stunde über diese Bucht gefahren auf der Suche nach dem Schiff, obwohl wir gestern ja schon eine ungefähre Vorstellung davon gehabt hatten, wo es denn sein könnte, aber wir waren irgendwie, haben wir es nicht gesehen. Und Erich hat dann irgendwann Stopp gerufen, hier müsste es sein. Und hat gesagt, jetzt gehe ich ins Wasser. Und dann hat er seinen Taucheranzug angezogen, hat seine Taube hochgezogen, die Brille, und dann hat er sich ins Wasser gleiten lassen. Und dann ist Erich erstmal in dem Wasser einige Runden geschwommen. Er ist ganz an der Oberfläche geschwommen. Also ich hatte mir ja vorgestellt, er lässt sich dort irgendwie runterziehen. Aber
hat er Tauchflaschen oder hat er nur so einen Schnorchel?
Nur so einen Schnorchel. Okay. Zum Schnorchel ist er nur an der Oberfläche dort rumgeschwommen. Ja, und dann hat er schließlich die Stelle, irgendwie eine Stelle gefunden. Zumindest hatten wir das Gefühl vom Boot aus, weil er hat begonnen, immer auf und ab zu schwimmen. An einer Stelle immer weiter. Und wir standen dort und es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Ja, also.
So, er schwimmt da auf und ab wie ein Hund, der irgendwie Lunte gerochen hat?
Ja, tatsächlich wie ein Hund, weil er hatte sich eigentlich sogar Gewichte mitgebracht, um sich eben runterziehen zu lassen, aber er schwamm halt nur an der Oberfläche mit seinem Schnorchel. Ja, und wir standen dort auf dem Schiff, Carol und ich, und haben gewartet, dass er uns vielleicht irgendwann mal ein Zeichen gibt. Also wir waren jetzt nicht so weit entfernt, dass er uns nicht hätte zurufen können, aber anscheinend hat er sich gedacht, lasse ich sie noch eine halbe Stunde länger warten. Und dann standen wir dort und wir wussten jetzt nicht so wirklich, ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass er da eine halbe Stunde rumtaucht? Hat er tatsächlich da was gefunden oder ist das ein schlechtes Zeichen? Ja, und irgendwann ist er dann zurückgekommen von seinem Tauchgang, hat sich am Boot hochgezogen, hat sich die Haube ausgezogen, hat sein Gesicht abgeklatscht. Und dann haben wir gefragt, wie war es? Und dann hat er erstmal gesagt, ja, mein Gesicht ist gefroren. Ja, und wir so, ja, aber was ist mit dem Schiff? Und was ist mit dem Schiff? Und dann hat Erich geantwortet, ja, es ist tatsächlich ein Schiff, aber es ist kein Wikingerschiff, sondern ein Walfangschiff.
Zu einem Zeitpunkt schwamm ich dann über die Oberfläche des Wracks und dort war dann ein abgeknickter Schornstein zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nur ein Walfänger sein.
Was war das für ein Gefühl für dich, als du dann tatsächlich diesen Schornstein gesehen hast?
Schade.
wie kann er denn da so gefasst sein? Weil er hat sich da, wir sind doch alle von einem Wikingerschiff ausgegangen. Und natürlich ist es jetzt nicht so cool, sag ich mal, dass es jetzt nur ein Walfangschiff ist.
Also es ist ja später aufgenommen worden, aber er war auch in diesem Moment so, ja, schade. Mhm. Aber er war trotzdem ganz zufrieden mit seiner Entdeckung. Mhm. Und das ist hat ihn, glaube ich, schon auch irgendwie bestätigt, dass es tatsächlich da etwas war. Ja. Und dieses Schiff, das er dort gefunden hat, das ist die Wildfire, ein schottisches Walfangschiff. Das wusste er auch, weil das schon mal vorher in einem der Register aufgetaucht war, die er durchgeschaut hatte auf der Suche nach dem Schiff. Ja, und er hat dann, als wir dort auf dem Schiff waren, hat er gesagt, ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Ja. Und dann sind wir umgedreht und sind zurück in die Forschungsstation gefahren. Ja, er findet immerhin etwas. Also es war kein kompletter Reinfall. Und ich glaube, Erich ist dann auch ganz glücklich mit seiner Entdeckung gewesen. Zumindest hat er irgendetwas entdeckt. Das können ja auch nicht so viele von sich behaupten. Ja, aber wir sind dann nach Hause gereist. Natürlich erstmal ohne große Pauken und Trompeten und in Solingen und ohne Wikingerschiff. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis die Wildfire auch angekommen ist in der Öffentlichkeit.
Ich schrieb an die Universität von Dundee mit den Funden. Und irgendwann, so nach einem halben Jahr oder so, wurden dort Berichte in den lokalen Newspapers über diese Entdeckung oder Wiederentdeckung der Wildfire geschrieben. Und die Universität von Dundee äußerte sich auch sehr begeistert dazu und sagte, das wäre eine epochale Entdeckung aus dem Blauen, ohne unerwartet hätte dort jemand das Walfangschiff entdeckt.
Ja, eine epochale Entdeckung aus dem Blauen. Das ist eines der letzten Schiffe dieser schottischen Walfangflotte, die damals unterwegs gewesen ist, vor allem halt zwischen Island und Grönland.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Das müsste im 19. Jahrhundert gewesen sein. Mhm. Ja, das war da, ich glaube, 1876. Es gibt ein Foto von der Wildfire. Das ist aus dem Jahr 1876, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da sieht man, die Wildfire hat dort in Kekatasuurk, also an der Disco-Insel, hatte die im Hafen angelegt. Und ist dann dort festgefroren im Packeis und müsste deswegen aufgegeben werden und ist dann untergegangen. Ja, und das ist jetzt sozusagen dieses letzte Schiff, das da von dieser Walfangflotte übrig geblieben ist. Und für einen Pförtner ist das ja schon mal keine ganz schlechte Entdeckung.
Für jedermann.
Er ist hingefahren, er hat hingeschaut und das war auch für mich auch irgendwie ein schöner Teil dieser Geschichte. Genau. Ja, aber für Erich hat es auch etwas verändert.
Man kann doch seinen Träumen folgen und sehen, was man daraus macht. Es ist eigentlich nichts so weit hergeholt, als dass man das nicht näher erforschen könnte.
Ja, und das ist auch sozusagen Erichs Lebensmotto seitdem geblieben. Er plant aktuell seine weitere Reise, also falls noch jemand von euch Interesse hat, ihr könnt mit ihm in die irakische Wüste nach Akkad fliegen, weil er dort hofft, irgendeinen Steinkreis oder irgendetwas zu entdecken.
Hat er da auch Koordinaten geträumt?
Er hat keine Koordinaten geträumt, das ist ihm, glaube ich, einfach durch Google sozusagen begegnet. Ja, aber es geht weiter mit Erich.
Oh Mann, ich muss das jetzt erstmal wieder verdauen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein bisschen traurig, weil es jetzt natürlich nicht dieses Wikinger-Schiff ist. Aber trotzdem hat es Erich ja geschafft, obwohl wir ihn ja hier auch so belächelt haben. Zwischendurch hat man immer gedacht, ja, der spinnt schon ein bisschen. Aber er hat einfach trotz aller Widerstände wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich was verfolgt, was er wollte. Und hat dann tatsächlich da was gefunden. Was hast du gedacht, Mia, jetzt bei der Geschichte?
Ich bin auch total hin und her gerissen. Also diese Suche nach dem Sinn hat sich ja total bestätigt für ihn. Ja. Er hat da an was festgehalten, was irgendwie jetzt vielleicht nicht zu diesem großen Thema geworden ist, das er da sich gewünscht hat. Aber er hat ein Schiff gefunden, das irgendwie im damals noch vorhandenen Packeis erfroren ist und untergegangen ist. Und da wahrscheinlich den Sinn seines Lebens gefunden hat und doch irgendwie so seinen inneren Kern des ich glaube an meine Träume und was ich träume, wird zur Wahrheit und da jetzt irgendwie den Rest seines Lebens wahrscheinlich mit glücklich ist. Mhm. Irgendwie schon eine Happy-End-Geschichte für ihn, finde ich.
Obwohl er ja, also ich glaube vom Typ, von der Persönlichkeit ist er jetzt nicht so überschwänglich, wie wenn ich ein Walfangschiff gefunden hätte, dann würde ich hier aber nicht sitzen. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch irgendwo schreiend im Kreis rennen. Was hat denn das mit dir gemacht, Marc? Also ich meine, du warst ja nun auch dabei und du hast ja auch selbst gezweifelt, ob dieser Mann nicht jetzt irgendwie, ob er euch da in die Irre führt oder dass ihr da vor dem schwarzen Meer steht und nichts findet.
Ja, ich glaube, gerade dadurch, dass ich dabei war und all diese Zweifel sozusagen miterlebt habe, weil ich für mich auch selber die Frage gestellt habe, war das jetzt alles nichts, hat es mich umso mehr beeindruckt, wie fest Erich davon überzeugt war, dass er sich selbst vertrauen kann. Mhm. Und das ist so das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe aus dem Ganzen. Also es war ja, es bestand schon die Chance, dass er sich damit lächerlich macht, so ein bisschen. Er reist dahin, findet gar nichts. Aber er hat sich nie davon abbringen lassen. Er hat nie irgendwie gesagt, dass es könnte peinlich werden oder sowas, sondern er ist einfach komplett in seinem, bei sich geblieben und ist dorthin gefahren und hat dann dort gesucht. Und das habe ich schon mitgenommen. So.
Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die man auch Kindern erzählen kann. So irgendwie, glaub an deine Träume. Wenn du irgendwas finden willst, musst du suchen. Mach's einfach, egal was alle anderen sagen und ob wir hier im Studio kichern.
Ja, wäre nicht hingefahren, dann sehr, sehr heute noch da und würde sich fragen, was das ist.
Ja, ich glaube, das können wir mitnehmen aus der heutigen Plus-1-Sendung. Vielen Dank, Marc Bedorf, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und dass du da mitgefahren bist. Ja, okay. Und danke, dass du nicht mit einem 200-Euro-Ebay-Anzug da selbst reingesprungen bist. Weil
konnte drauf verzichten.
Und Mia, danke dir für deinen Besuch, dass du heute hier warst.
Sehr, sehr gerne.
Und nächste Woche ist Caro Corneli wieder hier und da gibt es wieder spannende Geschichten über das, was uns als Menschen so ausmacht. Manchmal sind es die kleinen verrückten Träume, an die man glauben muss oder andere Dinge. Das hören wir nächste Woche. Tschüss!